Der Donnerstagabend, hier ist der Medizintalk, ich bin Christoph Grabner. Sie ist noch eine sehr junge Abteilung, die Neurochirurgie am Klinikum Traunstein. Sie beschäftigt sich mit der Diagnostik und der Behandlung sämtlicher Erkrankungen und Verletzungen des Nervensystems. Außerdem andere Teile des Körpers, die das Nervensystem schützend umhüllen, also zum Beispiel mit dem Schädel oder mit der Wirbelsäule. Über einige typische Erkrankungen sprechen wir heute. Meine Gäste sind der Chefarzt der Neurochirurgie im Klinikum Traunstein, Dr. Mario Carvi, und Oberarzt Dr. Matthias Gottwald. Herr Dr. Carvi, mit welchen Erkrankungen beschäftigt sich die Neurochirurgie am Klinikum Traunstein denn konkret?
Gerade die Neurochirurgie könnten wir kurz und einfach so definieren, dass sich den Fachbereich in der Medizin, die sich beschäftigt, mit der operative Behandlung von Nervenerkrankungen. Da dieses Spektrum sehr breit ist, wir werden uns so weit oder so gut wie möglich auf 4, 5 Erkrankungen heute uns einschränken. Ich hoffe, dass diese Erkrankungen so häufig sind bei unseren Patienten, diagnostizierten in der Umgebung, die vielleicht auch durch dieses Gespräch eine bessere Vorstellung über die Problematik dieser Erkrankung bekommen könnte.
Was sind denn so die Schwerpunkte, mit denen Sie sich hier beschäftigen?
Eigentlich, wir können zum Glück die Schwerpunkte immer noch in einer sehr breiteren Palette von Erkrankungen. Am häufigsten haben wir als Neurochirurgen zu tun mit sogenannten Schädelhirn- und Rückenmarkverletzungen, die operativ notfallmäßig versorgt werden. Aber zum Glück, nach 3 Jahren etablierte Arbeit hier im Klinikum Traunstein, haben wir eine sehr große Zahl von Patienten mit gut und bösartigen Tumoren des Gehirns, was wir täglich hier in unserer Klinik versorgen. Auch tumorose und degenerative Wirbelsäulenerkrankungen gehören zu dem Spektrum, die hier von Erkrankungen, die wir hier versorgen. Gemeinsam mit anderen Abteilungen sind wir auch zuständig für die Verengungen und Instabilitäten des Wirbelkanals auch tätig. Bandscheibenvorfälle in verschiedenen Formen minimal invasiv operativ versorgt, vaskulären Erkrankungen und Gefäßmissbildungen von Patienten sowie auch verschiedenen Tumoren, die nicht primär von Gehirn oder von Rückenmark wachsen, sondern in die Umgebung. Als Beispiel Hypophysentumoren, Schädelbasistumoren, Störungen des Nervenwassersystems, Chirurgie von Periphernerven auch. Bei Kindern hat die Neurochirurgie einen ziemlich breiteren operativen Einsatz, wie zum Beispiel kindliche Hirntumoren und Missbildungen. Und auch da unsere operativen Techniken, nicht nur die Mikrochirurgie, haben wir auch in unserer Versorgung auch die sogenannten stereotaktischen Eingriffe. Das sind Eingriffe, die so minimalinvasiv sind, dass nur durch eine kleine Bohrloch man eine Biopsie im Gehirn durchführen kann.
Wenn ich richtig informiert bin, ist ja die Neurochirurgie am Klinikum Traunstein noch eine relativ junge Abteilung, oder?
Ja, wir haben eine sehr intensive Entwicklung im Sinne, dass wir von null her fast angefangen haben, vor 3 Jahren, im März 2013. Und die, sagen wir so, die Problematik war ausreichend, den Strukturen in kurzer Zeit zu bilden, haben wir gemeinsam mit der Geschäftsführung und viele anderen Fachbereiche, die uns unterstützt haben, diese Herausforderung gut erreicht. Und wir haben nicht nur zurzeit eine operative, stationäre Versorgung von Patienten als Aufgabe. Wir haben auch hier eine neurochirurgische Praxis in einem sogenannten MVZ-Zentrum, was uns erlaubt, auch nicht nur direkt eine operative Behandlung durchzuführen, sondern auch rechtzeitig eine entsprechende, ausführliche Beratung von betroffenen Patienten durchzuführen.
Die erste Zwischenbilanz nach 3 Jahren Neurochirurgie am Klinikum Traunstein fällt also positiv aus. Dankeschön erst einmal Chefarzt Dr. Mario Cavi. Wir haben ja gesagt, dass wir uns heute auf einige wenige wichtige Erkrankungen konzentrieren wollen. Insgesamt 4 haben wir uns da ausgesucht. Eine davon ist das chronisch-subdurale Hämatom. Bei mir ist jetzt Dr. Matthias Gottwald. Herr Dr. Gottwald, um was handelt es sich dabei denn genau?
Nun, bei dem chronisch-subduralen Hämatom handelt es sich typischerweise um ein Krankheitsbild des höheren Alters. Chronisch-subdurales Hämatom bedeutet, dass es sich hier um eine Flüssigkeitsansammlung, das heißt verflüssigtes Blut zwischen der harten Hirnhaut und dem Gehirn handelt. Typischerweise geht dem Ganzen ein Bagatelltrauma voraus, das für die meisten Patienten oftmals nicht mehr erinnerlich ist. Und es kommt zu einer ganz kleinen, nicht symptomatischen Einblutung zwischen der harten Hirnhaut und dem Gehirn, die sich dann im Laufe von mehreren Wochen zu einem großen, auf das Gehirn drückenden Bluterguss entwickelt. Und typischerweise geht dieses Erkrankungsbild mit Symptomen wie Kopfschmerzen, aber eben auch Lähmungen, Krampfanfällen oder ganz allgemeinen Symptomen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit einher und ist oftmals dann im Rahmen einer Abklärung bereits im Krankenhaus dann ein Zufallsbefund, zeigt dort sehr große Auswirkungen auf das Gehirn und muss dann eben operativ bei uns in der Neurochirurgie behandelt werden.
Sie haben gesagt, dem Ganzen geht ein Bagatelltrauma voraus. Was ist darunter genau zu verstehen?
Also man darf sich darunter kein schweres Schädel-Hirntrauma wie beim Verkehrsunfall oder beim Berg- oder Radsturz vorstellen, sondern es ist tatsächlich so, beim Arbeiten einfach ein Anstoßen zum Beispiel an einem Holzbalken oder ein geringgradiges Anschlagen des Kopfes, manchmal reicht sogar beim älteren Menschen sogar eine ruckartige Bewegung des Kopfes, das bezeichnen wir als Bagatelltrauma, ist in den meisten Fällen, fällt es dem Patienten überhaupt nicht auf, dass da was stattgefunden hat.
Was heißt das denn für mich als Patient jetzt, wenn mir so etwas passiert? Ich stoße mir den Kopf, habe danach Kopfschmerzen, vielleicht auch so ein bisschen ein Schwindelgefühl. Muss ich deswegen gleich jetzt ins Krankenhaus laufen oder wie groß ist die Gefahr, dass ich dann wirklich sowas habe?
Letztendlich muss man natürlich, wenn sowas passiert und einige Tage Kopfschmerzen bestehen, nicht sofort ins Krankenhaus gehen. Man sollte allerdings hellhörig werden, wenn man sozusagen über mehrere Wochen Kopfschmerzen hat, plötzlich auch sich abgeschlagen fühlt, Schwindelsymptomatik hat oder eventuell dann so gravierende Dinge wie ein Krampfanfall auftreten, dann muss man auf alle Fälle ärztlichen Rat suchen und eben auch eine Bildgebung des Kopfes veranlassen.
Was heißt denn eine Bildgebung des Kopfes? Wie geht sowas vonstatten? Was passiert da?
In der Regel wird ja der Patient vorstellig bei seinem Hausarzt wegen der Beschwerden. Der wird ihn dann oftmals zum Radiologen schicken in eine radiologische Praxis und dort wird eine sogenannte Computertomographie des Kopfes durchgeführt. In der kann man eben diesen chronischen Erguss, der auf das Gehirn drückt, sehr genau diagnostizieren. Und von dort, wenn dann ein solcher Erguss diagnostiziert ist, erfolgt dann in der Regel sehr rasch die Kontaktaufnahme mit unserer Klinik.
Was passiert dann? Wie wird so etwas behandelt?
Wenn dieser chronische Erguss eine Größe angenommen hat, dass er tatsächlich eine raumfordernde Wirkung auf das Gehirn ausübt, das heißt, er drückt praktisch auf das Gehirn und macht die entsprechenden Symptome, dann gibt es nur die Option, das operativ zu behandeln. Bei einem solchen chronischen Erguss handelt es sich um ein verflüssigtes, altes Hämatom, also Bluterguss. Und den können wir über eine sehr kleine Eröffnung des Schädeldachs über ein sogenanntes Bohrloch, wie wir das nennen, in Vollnarkose eröffnen und dann diesen chronischen Erguss entleeren und damit den Druck, der auf dem Gehirn herrscht, entlasten.
Jetzt stellt man sich solche Operationen am Kopf, am Gehirn immer sehr spektakulär und auch sehr gefährlich vor. Wie gefährlich ist sowas tatsächlich?
Also das ist ein sehr kleiner, sehr gut verträglicher Eingriff. Das Risikoprofil dieses Eingriffs ist auf alle Fälle unter 1% anzusiedeln. Dass dort irgendwelche negativen Effekte entstehen, zum Beispiel eine Verletzung des Gehirns, eine nachfolgende Gehirnblutung, weil man nicht direkt am Gehirn selber, sondern in dem Raum zwischen harter Hirnhaut und Gehirn operiert und über das kleine Bohrloch letztendlich hier nur eine Öffnung gemacht wird und dann der unter Druck stehende Erguss abgelassen wird. Viel eher ist es so, dass diese chronischen Blutergüsse nochmals kommen können, also rezidivieren, und deshalb werden nach der Operation noch mehrmalige computertomografische Kontrollen notwendig sein, weil wir eben bei ungefähr 1/4 der Patienten beobachten, dass dieser Erguss wiederkommt und dann eben eine zweite oder sogar dritte Operation notwendig wäre.
Kann man dem auch vorbeugen, dass so etwas wiederkommt, medikamentös oder wie auch immer?
Leider nicht.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich so etwas nicht behandeln lasse?
Letztendlich ist es so, der Druck, der auf dem Gehirn liegt und von diesem chronischen Erguss ausgeübt wird, kann letztendlich so massiv werden, dass es zu Bewusstseinsstörungen kommt, dass es zu hochgradigen Lähmungserscheinungen kommt. Und gerade die Bewusstseinsstörung ist natürlich ein lebensbedrohlicher Zustand, sodass, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt und dann entsprechend operativ behandelt, durchaus eine lebensbedrohliche Situation für den Patienten entstehen kann.
Damit hätten wir die wichtigsten Fragen zum chronisch subduralen Hämatom einmal geklärt. Machen wir gleich weiter mit dem sogenannten Normaldruckhydrocephalus. Herr Dr. Gottwald, was ist darunter denn genau zu verstehen?
Auch der sogenannte Normaldruckhydrocephalus ist ein typisches Krankheitsbild des höheren Alters. Es handelt sich hierbei um einen landläufig genannten Wasserkopf. Das heißt, in unserem Gehirn haben wir sogenannte Hirnwasserkammern, und es ist ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen der Produktion unseres Hirnwassers und der Wiederaufnahme. Bei dem sogenannten Normaldruckhydrocephalus ist dieses Gleichgewicht gestört und wir haben sozusagen zu viel an Hirnwasser. Das äußert sich in drei ganz typischen Symptomen. Das erste Symptom ist ein kognitiver Abbau mit Konzentrationsstörung, mit Merkfähigkeitsstörung, mit generell geistigem Abbau, ja, das sehr oft von den näheren Verwandten oder Bekannten des Patienten bemerkt wird. Das zweite ist eine Störung des Gehens, das heißt ein sehr unsicheres, kleinschrittiges Gangbild, das die Patienten massiv in ihrer Mobilität einschränkt. Und das dritte Symptom ist die Harninkontinenz. Das heißt, der Patient kann also seinen Urin nicht halten und wird plötzlich inkontinent. Das ist eine typische Trias an Symptomen, die für den Normaldruckhydrocephalus sprechen können.
Das hört sich ja eigentlich nach einer in Anführungszeichen relativ jungen Krankheit an. Ich kann mir vorstellen, vor ein paar Jahren sind diese Symptome noch als typische Alterserscheinungen abgetan worden, oder?
Also oftmals ist es tatsächlich so, dass diese Symptome nicht in Zusammenhang gebracht worden sind und entsprechend dann eine Behandlung nicht stattgefunden hat, beziehungsweise nicht mal eine weiterführende Diagnostik stattgefunden hat.
Sie haben gesagt, wenn so etwas vorkommt, dann ist das Gleichgewicht im Kopf, im Gehirn gestört, dass eben zu viel Flüssigkeit drinnen ist. Wo kommt denn diese Flüssigkeit her? Das muss ja irgendeine Ursache haben, oder?
Also es ist ganz natürlich, dass bei uns im Gehirn das sogenannte Hirnwasser produziert wird. Das ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang. Unser Gehirn schwimmt sozusagen in einer Wasserhülle. Und dieses Wasser wird vom Gehirn selber produziert, wird aber vom Gehirn auch selbst wieder aufgenommen, sodass wir da ein Gleichgewicht haben. Wenn dieses Gleichgewicht gestört wird und es zu viel an Hirnwasser gibt, dann kann es eben zu diesem Normaldruckhydrocephalus kommen. Typischerweise erfolgt diese Störung im Alter. Es gibt noch andere Formen des Wasserkopfs, aber das sind meistens Formen, die nach schweren Schädelhirntraumen oder Hirnblutungen auftreten.
Ist es geklärt, warum es gerade im Alter diese Störungen gibt?
Letztendlich gibt es da noch keine abschließende wissenschaftliche Beurteilung.
Wie sieht in so einem Fall die Diagnostik aus? Was muss der Patient machen oder was sollte der Patient machen, wenn er diese typischen Symptome bei sich entdeckt?
Auch bei diesem Krankheitsbild wird sicher der Patient, wenn er diese Veränderungen merkt, erstmal beim Hausarzt vorstellig. Wenn der Hausarzt diese Symptome zusammenbringt, das heißt also dieser geistige Abbau, die Gangstörung und die Blaseninkontinenz, dann wird er den Patienten meist beim neurologischen Facharzt vorstellen und der weist den Patienten zumeist dann eben in die Klinik ein. Erster Schritt in der Klinik ist nach einer ausführlichen Untersuchung und Sicherung der Symptome wieder eine Bildgebung des Kopfes. Auch hier erfolgt eine Computertomographie und hier sieht man eben dann die Vergrößerung der Hirnwasserräume, was typisch ist für dieses Krankheitsbild. Und anschließend wird dann bei dem Patienten über eine sogenannte Lumbalpunktion, das heißt auf Höhe der Wirbelsäule, wird Nervenwasser entnommen und sozusagen dieses Nervenwasser abgelassen. Darunter sollten sich die Symptome, also vor allem die Gangstörung und die Blaseninkontinenz, deutlich verbessern. Dieser Versuch wird mehrfach durchgeführt, um sicher zu sein, dass es sich um das Krankheitsbild des Normaldruckhydrocephalus handelt.
Wobei das ja wahrscheinlich dann keine dauerhafte Lösung ist. Man kann ja nicht alle 2 Wochen kommen und diese Behandlung machen lassen.
So ist es. Im Gegenteil, das wäre sogar gefährlich für den Patienten. Es soll nur bestätigen, dass es dieses Krankheitsbild vorliegt. Und wenn man die Diagnose gesichert hat, dann wird man dem Patienten eine dauerhafte Ableitung des Hirnwassers anbieten, eine sogenannte Shunt-Operation.
Wie funktioniert so etwas? Was wird da gemacht?
Es wird praktisch mit dieser Shunt-Operation dem Körper geholfen, das zu viel an Hirnwasser abzuleiten und damit das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir legen dafür bei einer Operation unter Vollnarkose einen Verbindungsschlauch zwischen den Hirnwasserkammern und der Bauchhöhle. Und diese Verbindung, dieses sogenannte Shunt-System, wird unter der Haut verlegt und dauert dann arbeitet dann dauerhaft und es führt letztendlich zu einer kontinuierlichen Ableitung von zu viel Hirnwasser in die Bauchhöhle. Es handelt sich ja hier nur um einige Milliliter täglich, die dafür notwendig sind, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und diese wenigen Milliliter werden über das sogenannte Bauchfell wieder aufgenommen.
Ist das eine dauerhafte Lösung? Heißt also, diesen Shunt kann man dann wirklich ein Leben lang drinnen lassen oder muss der dann nach einer gewissen Zeit wieder gewechselt werden?
Nein, das ist eine dauerhafte Lösung. Typischerweise sind die modernen Shunt-Systeme mit programmierbaren Ventilen ausgestattet, die es uns erlauben, in verschiedenen Druckstufen, je nach Patient und je nach Symptomen, hier eine für den Patienten passende Druckeinstellung zu finden. Die Programmierung erfolgt auch über die Haut und es ist keine erneute Operation notwendig.
Das heißt also, wenn ein gewisser Druck im Gehirn entsteht, dann öffnet sich ein Ventil und die Flüssigkeit wird abgelassen.
Wir können für jeden Patienten individuell eine Druckstufe festlegen und unter dieser Druckstufe erfolgt dann die für den Patienten wichtige Ableitung von zu viel an Hirnwasser, sodass eben seine Symptome dadurch reguliert werden.
Natürlich auch bei dieser Methode die Frage, wie gefährlich ist so ein Eingriff?
Das ist auch ein kleiner neurochirurgischer Eingriff. Dieser Eingriff ist dadurch gekennzeichnet, dass man Fremdmaterial in den Körper einbringt und hier eine etwas erhöhte Infektionsrate möglich ist. Auch das wird natürlich nach der Operation im Krankenhaus und dann in ambulanten Routinekontrollen überwacht.
Dankeschön, Dr. Matthias Gottwald. Er ist Oberarzt an der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein. Zusammen mit Chefarzt Dr. Mario Carvi sprechen wir heute über einige typische Krankheitsbilder, die an der Neurochirurgie behandelt werden. Jetzt gibt's erstmal eine kurze Pause, gleich geht's weiter. Dann behandeln wir unter anderem die sogenannte Spinalkanalstenose an der Lendenwirbelsäule. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann klicken Sie im Internet einfach auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Da können Sie sich alles noch einmal downloaden. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner und Sie hören den Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin heute zu Gast an der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein. Seit 3 Jahren gibt es diese Abteilung erst. In der vergangenen halben Stunde haben wir schon einiges über typische Krankheitsbilder erfahren, die in der Neurochirurgie behandelt werden. Jetzt sprechen wir über 2 weitere Erkrankungen. Meine Gäste sind der Chefarzt der Neurochirurgie, Dr. Mario Carvi, und Oberarzt Dr. Matthias Gottwald. Herr Dr. Carvi, das nächste Thema kann ich ehrlich gesagt kaum aussprechen. Es geht um das Krankheitsbild der Myelopathie an der Halswirbelsäule. Was ist denn das genau?
Also ich könnte vielleicht mit einem Beispiel die Sache einfach vor den Augen darstellen. Viele Patienten plötzlich merken, ich kann nicht mehr so laufen. Einige von denen entwickeln eine typische Parkinson-Syndrom, das heißt, das ist eine sogenannte Akinesie, das ist, dass sie sich nicht viel bewegen können, auch gleichzeitig eine Steifigkeit in die Muskulatur und gleichzeitig auch Schwächen in den ganzen Körper, vor allem in Beinen und auch in Armen. Und diese Symptome werden leider auch falsch häufig interpretiert. Ich bin alt, ich werde mit Sicherheit nicht besser, wenn ich mich wirklich begebe in Händen von einem Mediziner. Nein, das kann leider auch häufig der Fall sein, dass sie eine Kompression des Rückenmarks entwickeln. Diese Kompression des Rückenmarks wäre leider hier zu erklären, wie physiopathologisch, wie die sich entwickelt hat, ein bisschen schwer zu erklären. Aber was Sie wissen müssen, ist, dass die meisten dieser Patienten spüren wenige Schmerzen. Bei Rückenmark selbst hat keine Schmerzrezeptoren. Wenn Sie Glück hatten, haben Sie auch eine kombinierte Kompression von Rückenmark und sogenannten Wurzelnerven. In solchen Fällen werden die Patienten aufmerksam auf diese Schmerzen und dann stellen sich bei einem Neurochirurg vor oder bei einem anderen Kollegen, die diese Erkrankung rechtzeitig diagnostizieren kann. Ist das nicht der Fall? Die Kompression setzt sich im Vordergrund auf das Rückenmark. Sie spüren kaum Schmerzen, aber können sie nicht mehr laufen. Im schlimmsten Fall können sie auch nicht mehr Kraft in den Armen spüren, wenn das im Zervikalbereich entstanden ist. Die entwickeln auch häufig Blasen- und Lernstörungen und natürlich, alle diese Symptome werden nochmal falsch interpretiert und man denkt, okay, ich kann sowieso nicht besser werden. Im Grunde genommen, wenn man rechtzeitig so eine Erkrankung diagnostiziert, durch einen minimal invasiven Verfahren, man kann das Rückenmark entlasten und diese Patienten, die sich häufig sogar einen Rollstuhl bei uns vorstellen, können nochmal wieder laufen, wenn nach der Operation ein zusätzliches Rehabilitationsprogramm bei uns und im Anschluss in einer Reha-Klinik absolvieren.
Wie das Ganze behandelt wird, darüber sprechen wir gleich. Was sind denn die Ursachen dafür?
Die Ursachen sind gerade bei sogenannten degenerativen Erkrankungen im Bereich der Bandscheibe, dass die Bandscheiben verlieren Wasser. Es wird eine Lockerung im Bereich dieses Wirbelsegmenten auftreten, die zu einer Pseudo-Instabilität verursacht. Und unser Körper, die ist fast wie ein Computer, merkt sich diese Instabilität und versucht auch durch kompensatorische Mechanismen diese anormale Beweglichkeit zu einschränken. Dazu werden häufig abgelagert immer noch eine Reihe von Zellen und Verdickung von Ligamenten, die in einem späteren Stadium langsam sich verkalken und dann kommt auf diese Erkrankung, die zuerst durch eine sogenannte Weichteilgewebe, eine Engung des Spinalkanals geführt hat, verwandelt sich eine sogenannte verknöcherte Einengung den Kanal, die natürlich in diese Stadien können wir nur mit, nicht nur mit Mikroinstrumenten, da müssen wir auch andere Verfahren anwenden, damit die das Rückenmark und alle Nerven wieder frei werden.
Und wie wird das Ganze dann behandelt? Was muss da gemacht werden?
Zuerst müssen wir mit einer Kernspintomographie in der Regel bestätigen, in welchem Bereich hat sich diese Einengung entwickelt. Dass wir als Neurochirurgen können wir gut korrelieren mit den Symptomen, die solchen Patienten anbieten. Und wenn dieser radiologische Befund deutlich korreliert mit den Beschwerden, dass der Patient uns angibt und die Ausfallerscheinungen, das in unsere neurologischen Untersuchungen wir selbst feststellen, dann können wir in dem Bereich minimal invasiv nochmal den Kanal zugänglich machen und die Nerven wieder Platz machen.
Was ist denn unter dem Begriff minimalinvasiv zu verstehen?
Also das ist eine nicht geschützte wahrscheinlich Beschreibung, wie Sie fragen, minimalinvasiv. Wir können durch minimalinvasiv viele verschiedene operative Techniken anbieten, aber was für den Patienten das in klarem Wort bedeuten würde, mit in den meisten Fällen ein kleiner Schnitt von 2, maximal 3 cm, den Problembereich wird unter mikrochirurgischem durch ein Mikroskop zugänglich gemacht und in dem Bereich wird mit Mikroinstrumenten nochmal den Kanal wieder erweitert. Das unterscheidet sich deutlich mit einem makrochirurgischen Verfahren, die nicht mehr minimalinvasiv wird, wo das Mikroskop nicht angewendet wird, wo die Instrumenten selbst doppelt grob sind auf diesen Grund schon besteht ein erhöhtes Risiko von Schaden. Aber wenn wir minimalinvasiv arbeiten durch diesen kleinen Zugang, dann kämpfen wir uns millimeterweise in den Spinalkanal, bis wir sicher sind, dass alle Strukturen, die unter Druck waren, richtig befreit worden sind.
Heißt also, eine möglichst schonende Operationsmethode für den Patienten, damit der auch so schnell wie möglich dann wieder auf die Beine kommt.
Genau. Also wenn man operativ nicht so viel beeinträchtigt benachbarte, nicht betroffenen Gebieten, kann der Patient mit weniger Schmerzen, mit wenigem Blutverlust, gerade in einem gewissen Alter, wo man auch zusätzliche Erkrankungen greifen, alle unsere Organe immer noch einen besseren postoperativen Verlauf gewährleisten.
Jetzt hört sich das Ganze ziemlich spektakulär an, Operation an der Wirbelsäule etc. Wie gefährlich ist sowas überhaupt? Kann man vorstellen, da muss man extrem genau arbeiten, um da nichts, irgendetwas zu verletzen, was man nicht verletzen will?
Also das ist ein Fachgebiet, die zuerst mal 7 Jahre in Ausbildung ist. Und natürlich in den zusätzlichen Jahren, man kann schon durch ein entsprechendes Training diese Operationen mit einer 100% Sicherheit anbieten. Wir machen nicht nur durch unsere Operativtechnik sicher, dass diese Patienten wenig beeinträchtigt werden. Wir versuchen auch, dass nicht nur unsere Einschätzung der Operativität, dass diese Patient hat, das Einzige, das entscheidend wird für die Operationsverfahren, individuell betrachtet werden. Nein, es werden die Anästhesisten auch unsere Meinung geben, wie gefährdet ist dieser Patient aufgrund Alter, aufgrund Sekundärerkrankungen ist. Und gemeinsam treffen wir das letzte Entscheidung, wird dieser Patient eine Operation ohne Risiken überstehen, ja oder nein. Ist diese Entscheidung fällt positiv aus, dann können Sie davon ausgehen, dass die meisten Patienten 5 bis 7 Tage nach OP verlassen die Klinik praktisch, würde ich sagen, nicht beschwerdenfrei, weil die Beschwerden dauern, bis sich zurückbilden können, in vielen Fällen, aber deutlich erleichtert. Und ich kann sagen, fast 80% der Patienten geben uns eine oder mehrere Zeichen, dass tatsächlich diese Kompression auf das Rückenmark sich langsam erholt. Die spüren auch in vielen Fällen nochmal besser die Beine oder die sagen selbst, oh, ich kann meine Beine ein bisschen besser bewegen oder ich kann meine Arme ein bisschen mit mehr Kraft ansetzen. Wenn Sie noch Geduld haben und noch 2 Monate warten, dann sehen Sie, und diese Patienten sowieso bei uns später weiter kontrolliert werden, dass die Patienten selbst berichten, dass seine Gehstrecke hat sich deutlich verdoppelt, verdreifacht oder seine Belastbarkeit ist deutlich verbessert auch.
Dankeschön, Dr. Mario Cavi. Er ist der Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein. Das war das Thema Myelopathie an der Halswirbelsäule. Jetzt geht's gleich weiter mit der sogenannten Spinalkanalstenose an der Lendenwirbelsäule. Darüber spreche ich jetzt mit Oberarzt Dr. Matthias Gottwald. Herr Dr. Gottwald, was ist unter diesem Krankheitsbild denn zu verstehen?
Auch hier handelt es sich um eine degenerative Erkrankung, das heißt, durch einen Verschleißprozess kommt es zu einer Engstellung des Wirbelkanals im Bereich der Lendenwirbelsäule. Unterschied zu dem bereits vorher dargestellten Verengung des Wirbelkanals auf Höhe der Halswirbelsäule ist, dass nun nicht das Rückenmark, sondern die sogenannten Nervenwurzeln, die für das Bein oder für die Beine zuständig sind, die für die Blase und den Darm zuständig sind, in ihrem Verlauf durch diesen Verschleiß eingeengt und gequetscht werden. Diese Einengung kann zu den typischen Symptomen des Rückenschmerz, des Beinschmerz, aber eben auch zu einer beträchtlichen Einschränkung der Gehstrecke und der Mobilität des Patienten führen. Ebenfalls kann es natürlich auch, wenn entsprechende Nervenfasern gequetscht sind, zu einer Störung der Blase und des Darms führen mit entsprechender Inkontinenzsymptomatik.
Ich habe gelesen, dass auch ein sehr gebückter Gang ein Symptom sein kann, weil sich die Menschen davon so ein bisschen Entspannung erhoffen.
Oft ist es so, dass die Patienten hier in die Sprechstunde kommen und berichten, sie können keine 50 Meter mehr ohne massive Schmerzen, die vom Rücken ins Bein ausstrahlen, gehen, berichten aber dann, dass sie, was für viele der Patienten eher unverständlich ist, viele Kilometer mit dem Fahrrad fahren können. Das hat mit dieser nach vorne übergebückten Haltung zu tun. In dieser speziellen Haltung kommt es zu einer Entlastung der gequetschten Nervenwurzeln und die Patienten sind wesentlich mobiler. Auch berichten die Patienten, dass wenn sie beim Einkaufen sich vornüber auf den Einkaufswagen stützen, sie deutlich mobiler sind, wie wenn sie frei gehen oder eben auch beim Stehen oftmals diese Probleme auftreten.
Ist diese Spinalkanalstenose auch eine typische Alterserscheinung oder kann so etwas auch beispielsweise durch einen Unfall hervorgerufen werden?
Also diese Spinalkanalstenose mit dieser sogenannten Claudicatio spinalis Symptomatik, wie wir sie gerade beschrieben haben, das ist ein Verschleißprozess. Der Kanal kann natürlich immer durch Unfälle, durch Entzündungen oder Tumoren verengt sein, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Wieso passiert sowas im Alter gerade? Wie Sie gesagt haben, weil einfach der Körper verschleißt, weil einfach was auch immer verschleißt.
Letztendlich ist das der gleiche Mechanismus wie an der Halswirbelsäule. Unsere Bandscheiben verlieren an Flüssigkeit, damit nimmt sozusagen die Höhe der Bandscheibe ab. Es kommt zu einer gewissen Lockerung zwischen 2 Wirbeln und der Körper versucht, diese ganz geringfügige Instabilität dadurch zu stabilisieren, dass er die umgebenden Bänder und die umgebenden Knochenstrukturen vergrößert, also anbaut. Dieses Anbauen führt letztendlich dazu, dass dieses Segment wieder etwas stabiler wird. Gleichzeitig nimmt es aber den durchlaufenden Nerven den entscheidenden Platz und das führt eben zu diesen Symptomen.
Wer ist denn von so etwas öfter betroffen, Männer oder Frauen?
Letztendlich sind beide Geschlechter gleich häufig betroffen.
Wie sieht hier die Diagnose aus? Auch natürlich, wenn man diese typischen Rückenschmerzen hat, wenn man diese Symptome an sich erkennt, dann geht man vermutlich mal zuerst zum Hausarzt und der wird dann irgendeine Diagnose stellen, oder?
Oftmals sind diese Patienten schon mit einer sehr, sehr langen Vorgeschichte behaftet. Das heißt, viele Versuche mit Krankengymnastik, viele Versuche mit Spritzen, mit Schmerzmitteln, die immer wieder kurzzeitig Erfolg haben, aber den Patienten nach mehreren Monaten oder Wochen wieder einholen. Irgendwann ist der Patient so weit, dass er dann eine Bildgebung bekommt, in diesem Falle eine Kernspintomographie der Lendenwirbelsäule, und die zeigt uns dann schon sehr deutlich eben diese massive Engstellung.
Stichwort Behandlung: Muss hier zwangsläufig immer operiert werden oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Letztendlich ist es so, die Frage des Müssens hängt immer davon ab, ob es sogenannte neurologische Ausfallserscheinungen gibt. Das heißt, wenn der Patient greifbare Lähmungen aufweist, dann raten wir ihm dringend dazu, dass man dort operativ tätig wird. Wenn der Patient in Anführungszeichen nur Schmerzen hat oder eine Einschränkung der Mobilität, dann muss man das ganz offen mit dem Patienten diskutieren. Viele Patienten wünschen noch einen konservativen Versuch, das heißt, nochmal ohne Operation auszukommen. Wir bieten ihnen aber immer an, wenn das Ganze fehlschlägt, dass sie sich bei uns zur operativen Therapie vorstellen können. Und es ist letztendlich so, oftmals kommen die Patienten, nachdem sie dann frustran mehrere nicht operative Versuche gemacht haben, zu uns, um sich operieren zu lassen.
Wie sieht hier ein operativer Eingriff aus? Was wird da gemacht?
Auch hier haben wir den mikrochirurgischen minimalinvasiven Ansatz. Das heißt, wir können über eine kleine Eröffnung am Rücken auf das verengte Wirbelsegment eingehen, können dort unter OP-Mikroskop mit Mikroinstrumenten eine Erweiterung des eingeengten Kanals bewirken und dadurch eine sogenannte Dekompression, also Entlastung der Nervenstrukturen, hervorrufen.
Wie sind hier die Heilungschancen? Kann ich auf ein Leben ohne Beschwerden wieder hoffen?
Die Heilungschancen bei dieser Operation sind sehr, sehr gut, wobei man unterscheiden muss. Wir können sehr effektiv mikrochirurgisch die Nerven entlasten und damit vor allem die Mobilitätseinschränkung wieder beseitigen. Wir können die Patienten oft massiv quälenden Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen, sehr gut behandeln. Man muss aber dem Patienten immer offen und ehrlich sagen, dass natürlich die Wirbelsäule einen Verschleiß aufweist und wir keine neue Wirbelsäule machen, sondern nur die massive Einengung der Nerven beheben. Das heißt, gewisse Restbeschwerden, vor allem Rückenschmerzen, können durchaus noch bleiben.
Dankeschön auch Ihnen für diese Informationen, Dr. Matthias Gottwald. Er ist Oberarzt an der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein. Das war's vom Medizintalk heute Abend. Wir sind an der Neurochirurgie zu Gast gewesen. Wenn Sie Fragen zu den angesprochenen Themen haben, dann können Sie sich natürlich jederzeit an die zuständigen Ärzte hier am Klinikum Traunstein wenden. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, schauen Sie einfach auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG vorbei. Da gibt es die ganze Sendung nochmal zum Runterladen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Servus, machen Sie es gut.